Was ich sagen kann, ist, dass die aktuellen Regelungen in den meisten Verbänden ein bisschen schwer nachzuvollziehen sind. Also das Beispiel Casta Semenya ist tatsächlich ein ganz gutes. Und es gibt auch andere Beispiele, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass Verbände explizit versuchen, einzelne SportlerInnen aus dem Wettkampf rauszukriegen und dafür irgendwie wissenschaftliche Belege suchen, die aber de facto gar nicht so haltbar sind.
Eine Runde mit. Der Wissenschaftspodcast der Deutschen Sporthochschule Köln.
Hallo zu Eine Runde mit. Mein Name ist Jan-Henrik Graffler und heute geht es um sexuelle Vielfalt im Sport. Darüber spreche ich mit Dr. Birgit Braumüller und Andrea Löwe. Birgit Braumüller arbeitet am Institut für Soziologie und Genderforschung und hat zusammen mit internationalen Kolleginnen und Kollegen in der europaweiten Studie OutSport über 5.500 queere Menschen zu ihren Erfahrungen im Sport befragt. Wie viele von Ihnen haben sich im Sport geoutet und wie viele haben Diskriminierung erlebt? Und in welchen Sportarten kommt Diskriminierung besonders oft vor? Andrea Löwe ist Vorstandsvorsitzende eines der größten queeren Sportvereine Europas, des SC Janus aus Köln. Und sie erzählt, was Vereine tun können, um queere Menschen zu unterstützen und was sich auf Verbandsebene ändern muss, damit Vielfalt in allen Sportarten gelebt wird. Also, los geht's. Eine Runde mit Andrea Löwe und Dr. Birgit Braumüller. Hallo Andrea, hallo Birgit, schön, dass ihr da seid. Wir nehmen diese Folge im Juni auf. Das ist ja traditionell der Pride Month und es gibt natürlich ganz viele Veranstaltungen, die für Vielfalt, für Toleranz werben. Birgit, du beschäftigst dich ja auch wissenschaftlich mit dem Thema. Was bedeutet dir der Pride Month persönlich?
Ich glaube, es ist einfach eine wichtige Institution, um sozusagen für mehr Sichtbarkeit zu sorgen, um ja die Anliegen der Community, der LGBTIQ-Community sichtbar zu machen und für das Thema zu sensibilisieren. Von dem her ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Monat für nicht nur für die Community selbst, sondern einfach für die gesamte Gesellschaft, um sich dem Thema irgendwie anzunähern.
Andrea, du bist ja Vorstandsvorsitzende von Europas größtem queeren Sportverein. Gibt es denn besondere Aktionen, die ihr bei euch im Verein jetzt für den Pride Month geplant habt?
Also wir sind natürlich sichtbar beim Pride und vor allem beim Pride-Wochenende. Wir haben einen Infostand in der Altstadt. Wir haben einen großen Zug mit der Demonstration. Da haben wir uns auch zusammengetan mit anderen Organisationen und werden so eine Regenbogensportarena, einen Regenbogensportblock bilden, um eben noch größer zu sein und eben noch sichtbarer und auch die Vielfalt, sagen wir mal, erstmal in erster Linie von unseren Mitgliedern zu zeigen.
Vielleicht einmal ganz zu Beginn, wir werden ja heute im Gespräch ein paar Abkürzungen nutzen und vielleicht auch Wörter, wo jetzt nicht alle Zuhörerinnen und Hörer wissen, was gemeint ist. Zum Beispiel sprechen wir, du hast es gerade auch schon erwähnt, Birgit, einmal über queere Themen und natürlich auch die Abkürzung LGBTIQ+. Das steht für die Community von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen. Das vielleicht vorab. Andrea, ihr bezeichnet euch ja auch als queeren Sportverein. Was bedeutet denn queer?
Ja, ich glaube, queer ist schon in dem Zusammenhang nicht mehr ganz richtig, wenn ich sagen muss. Und in unserer Historie waren wir, als der Verein gegründet wurde, ein schwul-lesbischer Sportverein. Das ist ja absolut nicht mehr zeitgemäß. Und so haben wir uns vor einiger Zeit in queeren Sportverein umbenannt oder sagen wir mal im Subtext queerer Sportverein und hoffen, damit so viele Menschen wie möglich mitzunehmen. Aber ich glaube einfach, auch queer ist nicht inklusiv genug. Wir, für uns als Sportverein geht es natürlich trotzdem in erster Linie um Sport und wir wollen damit zeigen, wir nehmen alle Menschen auf, unabhängig von der Orientierung.
Wir sprechen heute also unter anderem über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität im Sport. Und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann hat sich gefühlt ja schon in den letzten Jahren ziemlich viel getan. Zumindest so in der Sichtbarkeit von queeren Menschen. Ich finde aber ehrlich gesagt nicht unbedingt im Sport, sondern eher so zum Beispiel in den Medien. Wenn man jetzt mal guckt, es gibt homosexuelle Menschen in Serien, Equality-Tanzpaare bei Let's Dance zum Beispiel, homosexuelle Bachelor und Bachelorettes, also Prince und Princess Charming. Eigentlich ist ja in Vielfalt in unserer Medienlandschaft doch ziemlich präsent, Birgit. Wieso hinkt denn der Sport da so hinterher?
Also ich würde zuerst mal sagen, dass sich im Sport auch was getan hat. Also zuerst mal ein bisschen positiv das Ganze framen. Dennoch ist der Sport sicher im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen noch im Rückstand. Und ich glaube, das geht primär darauf zurück, dass der Sport einfach in seiner Genese und in seiner Entstehungsgeschichte ein sehr männlich dominiertes System ist, das sozusagen nicht nur männlich dominiert, sondern auch sehr heteronormative Strukturen und Annahmen in sich trägt. Und da ist es sozusagen, ja, da ist irgendwie die Dominanz des männlichen Geschlechts irgendwie über Frauen, über andere geschlechtliche Identitäten ganz zentral. Und darüber hinaus ist der Sport halt auch ein System, das ganz stark von so einer geschlechtlichen Binarität ausgeht. Also in den wettkampforientierten Sportarten, in Leistungsklassen, muss man sich sozusagen mehr oder weniger einteilen in Frauen und in Männer. Und das ist für viele eben durchaus ein Problem. Und da ist der Sport durchaus gefordert, irgendwie neue Strukturen entstehen zu lassen. Aber es ist im Sport immer ein Stück weit auch schwieriger, weil man irgendwie diese Leistungsklassen in manchen Sportarten vielleicht auch braucht und es da irgendwie ja durchaus schwierig ist, Regeln zu finden.
Da geht es dann auch um Fairness, um Gleichberechtigung, da kommen wir nachher zu. Du hast gerade den Begriff Heteronormativität erwähnt. Da bin ich in der Recherche ganz oft drauf gestoßen. Der scheint ja im Sport ziemlich wichtig zu sein, dieser Begriff. Kannst du den vielleicht nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was der bedeutet?
Mhm. Also Heteronormativität basiert sozusagen eigentlich auf so drei zentralen Grundannahmen. Also die erste ist eine unhinterfragte Annahme, dass es zwei Geschlechter gibt, also Männer und Frauen, und dass sich jeder problemlos in eine dieser Kategorien einordnen kann. Die zweite Annahme ist, dass diese beiden Geschlechter auch noch in einer hierarchischen Ordnung sind, also dass Männer sozusagen über Frauen stehen, dass sie fähiger sind, mehr Kompetenzen besitzen etc. Und die dritte Annahme ist die der unhinterfragten Heterosexualität. Also das sind so die drei Grundannahmen, die in unserer Gesellschaft eben immer noch irgendwie zentral sind und vor allem auch im Sport irgendwie noch sehr präsent sind.
Andrea, bei diesen drei Annahmen, die wir jetzt gehört haben, Heteronormativität, wie geht ihr denn als ja, queerer Sportverein damit um?
Ja, ich glaube mal, in 90% aller Fälle kommt es bei uns nicht so sehr zum Tragen, weil wir in kleineren Liga-Betrieb haben. Also wir haben Mannschaften, die im Liga-Betrieb spielen, die sind eher damit konfrontiert. Da wir ein großer Breitensportverein sind, stellt sich für uns die Frage nicht ganz so oft, weil wir eben sagen, wir wollen vielfältig inklusiv sein. Und inklusiv meint eben auch, dass wir alle inkludieren. Und bei uns mischen sich eben Menschen jeglicher Orientierung. Und ich glaube, im Breitensport ist es weit einfacher als im Leistungssport. Und bei uns gibt es ja, ich sag mal, im queeren Sport gibt es ja auch die Gay Games und die Euro Games. Und die haben sich eigene Regelwerke gegeben, sodass sich Menschen verschiedenen Alters und verschiedener Leistungsklassen und manchmal sogar verschiedene Geschlechter miteinander messen können. Und ich glaube, das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher. Und in unserer täglichen Arbeit stellt sich die Frage nicht ganz so groß dar.
Gucken wir vielleicht ganz kurz zurück zum SC Janus. Den gibt es ja schon echt lange, den Verein, seit 1979. Und der wurde von homosexuellen Volleyballspielern gegründet, damit sie ja, vorurteilsfrei zusammenspielen können. Das war zu der Zeit noch ziemlich ungewöhnlich, oder?
Ich denke schon, wie gesagt, wir sprachen ja darüber. Ich war da in der Grundschule, da stellte sich für mich das Thema noch nicht. Es gab ja auch noch den Paragraphen 175, also das ist sicherlich eine Zeit gewesen, wo die Männer sich damals getroffen haben, Volleyball gespielt haben. Das war sicherlich schwierig und die haben ja dann erst hießen sie ja Volleyballclub und dann haben sie sich, also 1980 haben wir den Verein gegründet und der wurde dann als SC Janus eingetragen und dann haben sie sich eben auch überlegt, wie gehen wir damit um, und wenn man sich den römischen Gott anschaut mit den zwei Gesichtern, ist die Geschichte, die ich ja auch nur noch aus der Historie kenne, auch erklärt sich, dass wir halt gesagt haben, wir wollen Spannung und Entspannung zeigen und eben aber auch Sichtbarkeit und Nichtsichtbarkeit, eben auch dieses Versteckspiel, was es damals noch gab. Und wenn man sich eben dann die Mitgliedszahlen anguckt, das hat sich in den letzten Jahren natürlich nochmal verstärkt, vor allem in den 2000er Jahren. Ich muss auch gestehen, glaube ich, durch Corona, wir sind gar nicht mehr der größte europäische queere Sportverein.
Oh, habe ich falsch recherchiert.
Nein, das stimmt nicht ganz. Ja. Ich glaube, wir spielen ein bisschen noch mit dem Wording. Berlin und wir sind ungefähr gleich groß gewesen, immer schon. Geschehen. Was wir aber definitiv sind. Wir waren der Erste, wir sagen jetzt auch nicht mehr der Älteste, wir sind der erste queere Sportverein Europas. Ja, alle werden älter und wir wollen der Überalterung ein bisschen vorgreifen im Verein. Und so ist das ein bisschen entstanden. Und ich glaube, in den letzten 15 Jahren hat sich der Verein nochmal verdoppelt in der Mitgliederzahl.
Vielleicht auch mal in Zahlen. Also heute hat der Verein 90 Angebote aus 40 Sportarten und das an allen 7 Tagen der Woche. Und es sind 1700 Mitglieder, müssten es ungefähr sein. Korrigier mich.
Es sind 45 Sportarten mit 90 Angeboten an 7 Tagen der Woche. Ich weiß das, weil wir gerade Promo damit machen. Und wir sind bei knapp über 1500 Mitgliedern. Wir hatten vor Corona knapp unter 1700. Und wir haben uns jetzt wieder, sagen wir mal, auf ein gutes Maß zurückgearbeitet, hatten natürlich auch ein paar hundert Austritte, aber nicht so eklatant wie andere Vereine.
Und es ist immer noch einer der größten Sportvereine auch in Köln. Und da haben wir immerhin 600 Sportvereine in Köln. Die ist deswegen vielleicht die Frage, wieso melden sich denn Menschen, ja gerade queere Menschen, bei euch an und nicht bei einem der anderen 600 Vereine?
Ich glaube, viele Gründe sind so vielfältig wie die Menschen an sich. Natürlich, wenn Menschen googeln und sagen, ich möchte halt queer Sport machen und kommen zum Beispiel aus einem kleinen Dorf, dann gucken sie eben und wollen eben unter Gleichgesinnten Sport machen. Es ist sicherlich immer noch ein großes Thema, dass wir Sport in einem geschützten Raum stattfinden lassen und dass wir geschützte Räume bieten. Und solange es Diskriminierung gibt, in jeglicher Art und Weise, verbal, nonverbal oder eben auch in Auswüchsen von Gewalt, braucht es wahrscheinlich auch noch Schutzräume. Und solange braucht es auch vielleicht einen queeren Sportverein, der eben diese Schutzräume bieten kann. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die kommen einfach zu uns, weil wir gerade in die Landesliga aufgestiegen sind. Das sind nicht viele Mannschaften. Aber ich weiß, dass im Handball und im Volleyball gibt es durchaus in der Kölner Sportszene Menschen, die bei uns Sport machen. Und ich glaube auch mittlerweile ist unsere heterosexuelle Anteil mutmaßlich bei knapp 10%, vielleicht ein bisschen darunter. Also wir versuchen in alle Richtungen inklusiv zu sein.
Mhm. Du hast gesagt, viele Menschen kommen, damit sie nicht diskriminiert werden. Birgit, da sind wir bei einer ganz großen Studie, die du gemacht hast. Und zwar war das die erste europaweite Studie, die sich mit Diskriminierung von Menschen im Sport eben aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung befasst haben. Das ist die Outsport-Studie. Das war eine Online-Befragung und ihr habt über 5500 queere Menschen aus quasi allen EU-Mitgliedstaaten befragt. Bevor wir jetzt zu den Ergebnissen kommen, die wir natürlich hören wollen, vielleicht erstmal zum Namen. Was bezieht sich denn oder auf was bezieht sich eigentlich Outsport? Das ist ja ein Akronym, also wofür steht's?
Also zunächst, die habe nicht ich alleine gemacht.
In einem wunderbaren
Team. Nur damit
Team.
Das klar ist. Ja. Also genau, mit einem Projektteam natürlich von der Sporthochschule und noch sehr vielen externen ProjektpartnerInnen. Es war ein Erasmus-Plus-Projekt. Und der Name wurde von unserem italienischen Lied sozusagen gewählt. Und es bezieht sich so ein bisschen auch auf diesen Begriff Coming Out of the Closet, also Coming Out. Und eben, genau auf diese Möglichkeiten des Coming-Outs im Sport und was für Erfahrungen man da macht, was für Barrieren, aber auch was für Potenziale der Sport einfach auch birgt.
Was waren das für Menschen, die ihr befragt habt? Also waren das eher so Breitensportlerinnen, Breitensportler oder durchaus auch Menschen aus dem Leistungssport?
Wir haben da keine Differenzierung vorgenommen. Also es waren in dem Sample dann vor allem BreitensportlerInnen, aber durchaus auch Leute aus dem Wettkampf und aus dem Hochleistungssport. Sie mussten in der EU leben, über 16 Jahre alt sein und einen LGBTIQ-Hintergrund haben. Das waren eigentlich so die zentralen Anforderungen an die Befragten.
Jetzt natürlich die spannende Frage, wie viele der Befragten sind denn in ihrem Sport geoutet und wie erleben die Befragten den Sport? Oder anders gefragt, gibt es ein Problem mit Diskriminierung?
Ja, würde ich jetzt mal so einfach sagen. Also wir haben vielleicht ganz spannend auch nochmal so zur allgemeinen Wahrnehmung gefragt, ob der Sport ein Problem mit Homo- oder Transphobie hat. Und da sind wirklich bei beiden Fragen zwischen 90% und 100% der Meinung, dass der Sport da ein Problem hat. Also das ist, finde ich, schon wirklich ein Alarmzeichen. Wir haben dann so unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt in unserem Survey. Ganz spannend vielleicht, weil das, finde ich, etwas ist, was im Sport eben so ganz zentral ist, ist die homo- und transnegative Sprache. Und da haben wirklich auch die Mehrheit der Befragten berichtet, dass sie das wahrnehmen. Interessanterweise steigt sozusagen die Wahrnehmung hier mit dem Leistungslevel der Befragten. Also eben im Hochleistungssport ist sozusagen die Wahrnehmung noch deutlicher vertreten als im weniger leistungsstarken Sport und auch tatsächlich stärker im Teamsport verglichen mit Individualsport. Bei den negativen Erfahrungen, die Befragten gemacht haben, haben wir im Vergleich zu anderen Studien sehr bewusst den Fokus darauf gesetzt, dass es uns wichtig war, dass das wirklich persönliche negative Erfahrungen waren und auf einen Zeitraum begrenzt, auf die letzten 12 Monate. Und da haben wir identifiziert, dass etwa 12% der Befragten negative Erfahrungen gemacht haben im letzten Jahr. Und hier zeigen sich vor allem Differenzen nach Geschlechtsidentität. Also wir sehen, dass vor allem Transpersonen besonders vulnerabel sind. Da sind es etwa 30%. Und auch innerhalb der Transgender-Personen, vor allem die Transfrauen, also die bei Geburt sozusagen ein männliches Geschlecht vergeben bekommen haben und dann eine Anpassung ans weibliche Geschlecht gemacht haben. Und da kommt eben, also kann man ein Stück weit argumentieren, eben mit diesem unfairen Vorteil, der ihnen zugeschrieben wird.
Jetzt ist ja der Begriff Diskriminierung sehr breit gefächert. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen oder sagen, was so die häufigste Art der Diskriminierung tatsächlich war, die Menschen erfahren mussten?
Also die häufigste waren auf jeden Fall verbale Diskriminierungsformen. Also von denen, die negative Erfahrungen gemacht haben, waren das mehr als 80%, die davon berichtet haben. Und an zweiter Stelle tatsächlich schon so strukturelle Diskriminierungsformen. Also, dass sie nicht die richtigen Räumlichkeiten aufgefunden haben, dass sie nicht bestimmte Rollen einnehmen konnten, nicht in bestimmten Teams spielen konnten, in denen sie spielen wollten. Und durchaus alarmierend auch, also zwischen einem Fünftel und einem Drittel der Befragten berichten wirklich auch von körperlichen Grenzüberschreitungen oder körperlichen Gewalterfahrungen. Also das ist, finde ich, wirklich eine Zahl oder das ist so ein Zahlenspektrum, wo man wirklich nochmal hingucken muss und da muss man einfach dagegen vorgehen und wirklich schauen, dass der organisierte Sport und eben auch andere Kontexte da einfach einen sicheren Raum darstellen. Das schließt vielleicht auch ein Stück weit an das an, was Andrea vorher gesagt hat, dass eben so spezifische Vereine einfach wirklich so als Schutzraum ein Stück weit fungieren.
Andrea, welche Erfahrungen hast du selbst bei Sportvereinen gemacht? Kennst du Menschen, die negative Erfahrungen im Sportverein gemacht haben?
Ja, kenne ich im SC-Janus. Ich selber eigentlich nicht, weil ich bin aber auch schon mittlerweile 20 Jahre im SC-Janus, auch als Trainerin und nicht nur im Funktionsamt. Und ich weiß aber, ich kenne unzählige Mitglieder, die das berichten, auch heute noch. Also auch heute weiß ich, unser Slogan ist ja mehr als Sport, weil wir für mehr als Sport stehen, eben auch für die Werte von Vereinen. Ich sag mal Turnvater Jan aus der Historie, wofür Turnvereine stehen, aber auch für uns, für Vielfalt. Und wir wehren uns auch ein bisschen gegen Diskriminierung, weil es eben auch schon negatives Wording ist. Deswegen sagen wir für Toleranz. Und ich weiß zum Beispiel, dieser Slogan steht bei uns auf den Trikots und auch stand auf den Hosen und dass zum Beispiel unsere Handballmannschaft im Ligabetrieb im Kölner Bezirk eben auch beschimpft wurde. Also mehr als Sport auf der Hose war nicht so populär und es wurde eben auch verbal verunglimpft und die haben sich dann auch nicht wohlgefühlt und das zieht sich sicherlich durch alle Sportarten. Wir haben ja auch ein Amt extra im Vorstand dafür, das Diversity-Amt. Und aktuell ist eine Frau, die sich darum kümmert und eben auch für Innen- und Außensensibilisierung sorgt. Also ich glaube auch wir innerhalb der, ich sage jetzt mal Community, wir müssen uns eben auch den Veränderungen in der Gesellschaft und auch in der queeren Community, wenn ich es mal so nennen darf, öffnen, dass wir eben auch sprachsensibel sind. Und ich glaube, das fängt auch damit an, dass wir im SC Janus sprachsensibel sein müssen. Und da merken wir selber schon, wie oft wir an unsere Grenzen kommen, dass wir ein richtiges Wording benutzen, wenn wir eben mit Gremien des Vereins am Tisch sitzen, mit Mitgliedern sprechen und gucken, dass wir auch alle abholen. Und das andere ist eben natürlich auch die Gesellschaft ein bisschen dafür sensibilisieren.
Du hast gesagt, das zieht sich durch alle Sportarten, Diskriminierung. Vielleicht nochmal kurz zurück zu den Zahlen der Outsport-Studie, Birgit. Mir ist bei euren Zahlen aufgefallen, gut 3/4 der queeren Befragten aus Deutschland gehen einem Individualsport nach und nur 1/4 einer Teamsportart. Wie erklärst du dir das?
Also ich kann da nur Mutmaßungen anstellen dazu. Der Individualsport ist natürlich ein Bereich, wo man sozusagen ja ein bisschen mit sich selbst irgendwie mehr konfrontiert ist in einem abgegrenzten Raum. Und vielleicht ist genau das irgendwie da der förderliche Faktor, dass man sich eben nicht mit Teammitgliedern auseinandersetzen muss, wo vielleicht die sexuelle Orientierung, die Geschlechtsidentität einfach thematisiert wird. Also wenn man so Kabinengespräche nach dem Fußball vielleicht sich in Erinnerung ruft, wer da Erfahrungen hat, da geht es wahrscheinlich häufig um die Freundin und was man irgendwie gemacht hat. Und dann muss man sich vielleicht mehr damit auseinandersetzen. Und das könnte natürlich eine Barriere darstellen für Personen, die da nicht offen damit umgehen oder die einfach auch da Scheu haben davor.
Nach den Daten aus der Studie sind 16% der queeren Menschen explizit in Vereinen für queere Menschen angemeldet. Das ist doppelt so viel wie in der EU, da sind es 8%. Andrea, erhebt ihr diese Zahlen auch? Du hast ja gesagt, beim SC Janus, da kann ja jeder mitmachen, der möchte, egal ob queer oder nicht. Erhebt ihr solche Zahlen oder kannst du sagen, wie viele eurer Vereinsmitglieder tatsächlich der queeren Community, wenn ich jetzt bei dem Begriff bleibe, sind?
Kann ich nicht sagen, weil wir natürlich das Kreuz auf dem Anmeldeformular nicht haben. Ja. Wir haben männlich, weiblich, divers, also wir wollen dem Rechnung tragen, alles andere fragen wir nicht ab und das kommt ja dann meistens so eher im Gespräch heraus, wie die Orientierung ist. Und bei uns ist es ja anders als das, was du in der Studie angesprochen hast, bei uns kommt die Diskriminierung in der Regel nicht von innen, sondern von außen. Mhm. Und dann das Thema Mannschaftssportarten ist natürlich da bei uns dann ein bisschen einfacher. Ich weiß aber auch, wir haben ja eine große Boxgruppe und ich weiß, weil ich an der Entstehungsgeschichte ein bisschen beteiligt war, dass die haben Spielen mit dem Namen Sissy Boxer ein bisschen, weil sie aber eben auch wissen, der Vorwurf ist direkt, ja, die Tunden können hier nur mit Wattebäuchchen werfen und so weiter. Also da ist die sprachliche Diskriminierung auf jeden Fall schon vorprogrammiert gewesen. Und das kommt auch von außen, von Kölner Vereinen. Ich meine, Kampfsport ist natürlich auch da prädestiniert für, sehr maskulin geprägt zu sein. Und da ist die Sprache sicherlich ein Mittel. Und das ist, wie gesagt, bei uns, dass die Diskriminierung von außen viel mehr an uns herangetragen wird.
Mhm. Ich da noch mal kurz einhaken, weil wir haben diese Auswertung nur für die deutschen Daten gemacht. Aber da hat sich, finde ich, ein ganz spannendes Ergebnis gezeigt, dass nämlich in den LGBTIQ-spezifischen Sportvereinen auch einfach überdurchschnittlich viele Trans-Personen von Diskriminierungserfahrungen oder negativen persönlichen Erfahrungen berichten. Und wir haben uns halt auch überlegt, warum das so ist. Also das ist vielleicht auch so ein Stückchen, so wie Andrea das auch dargelegt hat, so auf die Entstehungsgeschichte von diesen Sportvereinen zurückzuführen. Also die haben halt oft so einen schwul-lesbischen Hintergrund und haben sich dann sukzessive geöffnet auch für Transpersonen. Und ich glaube, da gibt es aber auch innerhalb der Community, muss man auch für Verständnis werben und für Offenheit sozusagen, dass diese Community jetzt sozusagen größer geworden ist, so ein Stück weit.
Mich würde noch die Einschätzung interessieren, Andrea, vielleicht zunächst von dir. Bist du der Meinung, dass es vielleicht mehr queere Vereine geben sollte oder wäre es am Ende tatsächlich besser, wenn es die eigentlich gar nicht mehr geben müsste? Ist das eine Frage, die man so beantworten kann?
Also ich weiß nicht, ob ich mir zutraue, dir zu beantworten. Also wenn es jetzt mehr Vereine gäbe, dann würde ich mir wünschen, dass Menschen, die in ländlicheren Gegenden wohnen, eben da auch von profitieren können, weil ich glaube, hier in Köln, wo wir uns befinden, das leben wir ein bisschen auf einer Insel der Glückseligen, was das betrifft. Und wenn man eben auch sieht, dass der CSD Köln der größte in Deutschland ist und hier eine doppelt so hohe Personenzahl von Menschen als queer registriert ist, also sagen wir mal auch verpartnert, verheiratet mittlerweile ist. Also wir haben in Köln eine besondere Situation, weil Köln auch einfach eine sehr, früher nannten sie sich homofreundlich, aber jetzt ist auch eine queerfreundliche Stadt. Das ist bei der Stadt schon aufgehängt. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft bei der Stadt, die Bürgermeisterin macht zum CSD einen Empfang. Also in Köln sind wir, glaube ich, da gut akzeptiert. Und ich glaube, in ländlichen Gegenden braucht man nur 20, 30 Kilometer in die Eifel, ins Sauerland fahren. Das sind so die Gegenden, die mir spontan einfallen, wo ich weiß, dass Menschen davon berichten. Ich glaube, da fände ich gut, wenn mehr queere Sportvereine da wären. Generell, natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir das in der Gesellschaft gar nicht mehr brauchen, gar keine Plätze. Aber dann reden wir auch darüber, dass wir vielleicht das Anyway nicht mehr brauchen oder das Rubicon, was wir hier in Köln haben. Und dann brauchen wir vielleicht auch die AIDS-Hilfe nicht mehr, weil überall so viel Akzeptanz herrscht. Und ich weiß nicht, ob wir das in unserer Lebenszeit gesellschaftlich abbilden werden. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, für mehr Sichtbarkeit zu sorgen, für mehr Vielfalt und Toleranz.
Birgit, möchtest du noch was zu sagen noch? Also aus deiner Sicht?
Ja, also die Diskussion ist ja eine sehr häufig geführte, ehrlich gesagt. Also braucht es eben diese Extra-Vereine. Und ich glaube, es wäre schön, wenn es keine Notwendigkeit wäre, aber wenn man trotzdem die Möglichkeit hat, in so einen Verein zu gehen. Also wenn es einfach nicht nötig ist, weil man eben die Schutzräume überall hat und überall willkommen geheißen wird. Aber es ist ja trotzdem auch schön, eben in der Community irgendwie Sport zu treiben. Also man sieht das ja auch bei ethnisch homogenen Sportvereinen oder da gibt es ja diese Diskussion auch. Und es ist eben mehr als Sport, sondern es ist auch Anlaufstelle, es ist irgendwie Unterstützung, es ist einfach Kontakte finden. So. Also ich glaube, Möglichkeit ja, Notwendigkeit nein, vielleicht so.
Ich würde gerne über den Fußball sprechen. der ist ja bei uns in Deutschland, ja, ist die beliebteste Sportart und hat natürlich dementsprechend eine enorme mediale Reichweite einfach. Und was im Fußball passiert, das hat Auswirkungen auf Menschen. Das kann vielleicht sogar Einstellungen verändern. Und eure Daten, Birgit, die zeigen, dass sich aber gerade hier queere Menschen ja ausgeschlossen fühlen. 2014 hat der Sänger Markus Wiebusch das Thema Homosexualität im Fußball in seinem Lied »Der Tag wird kommen« aufgegriffen. Du nickst schon, Birgit, ihr kennt dieses Lied oder Andrea nicht? Wir hören da jetzt gleich mal rein. Das Lied und das Musikvideo, das erzählen von der Hoffnung, dass es schon bald einen Profifußballspieler gibt, der den Mut hat, sich zu seiner Homosexualität zu bekennen und dadurch vielleicht auch dazu beiträgt, dass Homosexualität aus der Tabuzone verschwindet. Jetzt hören wir mal kurz da rein.
Dieser Tag wird kommen, jeder Fortschritt wurde immer erkämpft. Ganz egal, wie lange es dauert, was der Bauer nicht kennt, nicht weiß, wird immer erstmal abgelehnt. Und auf den Barrikaden die Gedanken und Ideen, dass das Nötige möglich ist, wie Freiheit und Gleichheit, das jetzt wirklich unmöglich und in Stein gemeißelt ist, bis einer vortritt. Schluss jetzt mit feiger Geschichte, ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Wir den aufrechten Gang haben, nicht mehr in Höhlen wohnen, nicht mehr die Coins schwingen, Leute umbringen. Nicht umherstreifen in kleinen Herden, weil Menschen nicht ewig homophobe Vollidioten bleiben werden. Und der Tag wird kommen, an dem wir alle unsere Gläser heben, durch die Decke schweben, mit einem Toast den hochleben lassen, auf den Ersten, der es packt, den Mutigsten von allen. Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still, ein Tag, als hätte man gewonnen.
Ja, das war jetzt eine Podcast-Premiere hier. Wir hatten zum ersten Mal ein Lied hier in einer Folge. Birgit, du kannst den Song. Jetzt muss man sagen, der ist 2014 erschienen. Das ist also 8 Jahre her. Und wenn ich richtig informiert bin, haben wir bis heute immer noch keinen Fußballprofi in Deutschland, der sich geoutet hat. Ist das auch in deinem...
So bin ich auch informiert, ja.
Jetzt ist es ja so, vielleicht kann man das vielleicht erstmal allgemein sagen in Deutschland. Wie viele homosexuelle Menschen in Deutschland gibt es denn überhaupt? Wir haben mal geguckt, es sind ca. 5-10%. Wenn man jetzt mal überlegt, in wie viele Fußballspieler es gibt in Deutschland, auch selbst bei den Profis, ist es doch extrem unwahrscheinlich, oder? Dass es tatsächlich niemanden gibt. Also muss es doch daran liegen, dass man sich nicht traut oder sich nicht outen möchte, oder?
Also ich glaube, es ist nicht extrem unwahrscheinlich, es ist unmöglich, ja. Mehr oder weniger. Genau, es gibt so zwei Annahmen irgendwie zu der Thematik. Die eine hast du schon genannt, dass sozusagen der Druck einfach zu groß ist von verschiedensten Seiten, dass man Angst hat, irgendwie auch keinen Vertrag mehr zu bekommen, Medieninteresse, gegnerische Fans etc. Also, dass man sich wirklich nicht outet. Die andere These, die es dazu gibt, ist, dass der Fußball so eine Art Selbstselektion macht. Also, dass sozusagen schwule Spieler, die schon relativ früh wissen über ihre Orientierung, dass die eigentlich schon bevor sie irgendwie in den Leistungssport kommen, zurückziehen, weil sie sich einfach diesem Versteckspielen nicht aussetzen wollen. Also das sind, glaube ich, so zwei Thesen. Aber wie gesagt, dass niemand im deutschen Profifußball offen dazu steht, ist, glaube ich, nicht, dass es die nicht gibt, sondern dass es einfach zu schwierig ist. Mhm.
Aber es ist ja schon interessant, wenn man jetzt mal überlegt, in Frauenmannschaften, da wird ja Vielfalt ganz selbstverständlich gelebt. Da sieht man Spielerinnen, die mit ihren Frauen, mit ihren Kindern am Spielfeldrand stehen. Wieso gibt es das nicht? Du hast jetzt gerade schon zwei Thesen genannt. Es gibt ja sogar tatsächlich, wenn ich an Thomas Hitzlsperger denke, der hat sich geoutet, aber erst nach seiner Karriere. Und er hat auch in vielen Interviews gesagt, dass er von seinem Berater tatsächlich dazu ermutigt wurde, um es mal so zu sagen, dass er sich besser nicht outet, aus bestimmten Gründen. Ist das tatsächlich das Problem, dass vielleicht viele Spieler das sogar möchten, aber sich dann tatsächlich durch die Beratung, durch diesen Druck einfach sich nicht trauen?
Anscheinend schon. Also ich glaube, es ist einfach, man weiß einfach nicht, wie die Fans reagieren, wie die Medien reagieren. Also es gibt so Geschichten darüber, dass die Medien einfach wirklich wahnsinnig auf der Suche sind und da auch enormen Druck irgendwie schon ausgeübt haben auf Leute, die da vielleicht knapp davor waren, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und es ist irgendwie so, ja, man weiß nicht, was passiert. Und ich glaube, dass wir das schwer, oder ich kann nur von mir sprechen, ich kann es sehr schwer nachvollziehen, was das für eine Last wahrscheinlich auch ist, die auf einer Person dann irgendwie ruht, da als erster Fußballspieler in Deutschland irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen mit der Thematik. Es gab mal so eine Initiative, dass sich mehrere Spieler gemeinsam outen, aber das war dann irgendwie zu schwierig, glaube ich, zu organisieren und dass dann eben alle gleichzeitig an dem Punkt sind, dass sie an die Öffentlichkeit gehen.
Beim Profifußball in Deutschland? Okay. Mhm.
Genau, und das ist, also ich glaube, es ist total schwer nachzuvollziehen und es muss aber irgendwie, ja, es muss irgendwie viel Angst da sein und viel Sorge. Und bei den Frauen vielleicht, wenn ich da noch was dazu sagen kann, ich glaube, man kann das ganz schwer vergleichen, weil erstens die Medienresonanz beim Fußball der Frauen nicht so groß ist, sozusagen, da steckt ein anderes Finanzvolumen auch dahinter. Plus, da kann man auch wieder auf diese Männerbastion Sport und eben vor allem die Männerbastion Fußball irgendwie rekurrieren. Also Frauen gehören irgendwie so qua Geschlecht schon eigentlich nicht zum Fußball, ne? In diesen männerdominierten Sport. Von dem her ist so die sexuelle Orientierung ein Stück weit nachgereiht und durch diese angenommene Nähe von lesbischen Frauen zu Männlichkeitsnormen passen sie dadurch eigentlich ein Stück weit besser zum Fußball, also wenn man jetzt so Stereotype durchdenkt. Und das ist eben bei den Spielern, also bei den männlichen Spielern genau das Gegenteil.
Du hast zu dem Thema ja auch eine spannende Studie gemacht, und zwar hast du Aussagen von Ultras in Bezug zur Homosexualität analysiert. Der Titel war Männlichkeit, Homosexualität und Homonegativität in der Fußball-Ultraszene. Erzähl doch vielleicht mal ganz, ganz grundlegend, wen hast du da genau befragt und was wolltest du herausfinden?
Genau, ich habe das mit einem Kollegen von mir gemacht, mit Sam Hove, und er hat die Interviews geführt und er hat mit Vertretern aus drei Fußball-Ultraszenen gesprochen. Die waren alle eher linksorientiert, also es gibt ja so bei den Ultra-Fans so rechts- und linksorientierte, und hat sozusagen versucht, ein Stück weit über Männlichkeitsnormen, über Männlichkeitsvorstellungen, Inszenierungen eben auch auf den Umgang mit Homosexualität und Homonegativität zu schließen. Und das Bild, das sich gezeigt hat, ist, dass in diesen Ultraszenen immer noch ein relativ traditionelles Männlichkeitsbild vorherrscht und irgendwie auch so ein Paradoxon, weil also viele von diesen drei Vertretern haben eigentlich die meisten gesagt, sie haben gar nichts gegen Schwule, sie würden irgendwie auch gerne so als, also sie würden gerne für mehr Gleichheit sorgen, aber sie wollen auf gar keinen Fall der erste Verein sein, der dafür eintritt. Weil dann sozusagen gleich wieder so diese so Verdachtsmomente aufkommen. Und das war sozusagen total spannend irgendwie so. Das ist, ja, wir würden gerne, aber wir wollen nicht die Ersten sein.
In einer Veröffentlichung zitierst du ja auch einige Aussagen der befragten Ultras. Und wir haben jetzt mal vier Aussagen von unserem studentischen Mitarbeiter einsprechen lassen. Und die können wir uns gerne mal zusammen anhören.
Würdest du jetzt im Stadion Jude schreien oder du schwarze Sau, würden sich wahrscheinlich innerhalb von einer Minute 10 Leute finden, die dir in die Fresse hauen. Sagst du halt Schwuchtel, findet sich vielleicht einer, der sagen wird, Digga, krieg dich mal ein. Ich hab mich mal, also ich bin nicht schwul, aber ich habe mich mal als homosexuell geoutet, wenn mal wieder irgendjemand dumme Sprüche gemacht hat und dann meinte er, oh ja nee, das ist alles nicht so gemeint und du bist ja auch gar nicht so und hier und da. Und da meinte ich, ja, keine Angst, so bin ich nicht. Aber dass sie einfach mal überlegen und dass man mal ins Reflektieren kommt. Klar, das ist auf jeden Fall dieses Entmännlichen. Wenn man dann was Homophobes gegen den anderen singt, heißt das, ihr seid keine richtigen Männer. Das soll ja rein provozierend sein. Die Probleme, die beim Fußball auftauchen, sind meistens deswegen nur so präsent, wie sie sind, weil der Fußball ein Bild der Gesellschaft ist, nur im viel kleineren. Wenn die Politik sagt, der Fußball hat ein riesengroßes Rassismusproblem oder Homophobieproblem, dann ist es meistens nicht der Fußball, sondern die Gesellschaft, weil die Leute, die zum Fußball gehen, sind Teil der Gesellschaft.
Ja, ziemlich krasse Aussagen zum Teil. Vielleicht einmal nur zum letzten Punkt. Wie siehst du das aus wissenschaftlicher Perspektive? Sind Fußballfans tatsächlich oder sind Ultras ein Abbild der Gesellschaft?
Ja, würde ich kritisch sehen. Also ich glaube, wenn man sich die Zusammensetzung auch nicht nur in den Ultraszenen, sondern im Fußballstadion anguckt, dann ist das kein Abbild der Gesellschaft. Also Frauen sind unterrepräsentiert, Kinder sind unterrepräsentiert, ältere Menschen vielleicht und auf jeden Fall auch Personen aus der LGBTI-Community. Also ich würde sagen, das ist so ein Scheinargument ein Stück weit, um vielleicht auch sich nicht mit bestimmten Themen auseinandersetzen zu müssen.
Aber an den Zitaten wird aber auch das Problem ja klar deutlich, wie du es ja auch vorher schon gesagt hast, dass eigentlich ja selbst Ultras kein ja großes Problem mit Homosexualität haben, aber sie zeigen das ja nicht. Und das Verhalten und die Einstellung, die scheinen ja irgendwie so wie entkoppelt zu sein. Woran liegt denn das?
Ja, ich glaube, es ist wirklich die Angst, als erste Szene da irgendwie sich zu Offenheit zu bekennen. Also das ist...
Also ein Statusverlust vielleicht dann auch?
Dass ja, Angst klar. Hm. Ja, genau. Also es ist wirklich dieses, es wird einem halt dann, oder die Angst ist, dass denen die Männlichkeit abgesprochen werden, wenn sie sich irgendwie gegen Homophobie einsetzen und für einen offenen Umgang mit Homosexualität. Und es gibt, das kam in den Interviews auch ganz gut raus und auch in dem ersten Zitat, es gibt so eine Hierarchie von Diskriminierungsformen. Also die generell, also die linksorientierten Gruppen, ne, setzen sich ganz, ganz stark ein gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Und Homophobie ist sozusagen, ja, ist so ein bisschen so ein Schattenkandidat, weil sie eben Angst haben, dafür einzutreten, aus Angst vor, dafür selbst für homosexuell gehalten zu werden, Männlichkeitsverluste irgendwie einzustecken. Also es ist ein total ambivalentes Feld irgendwie.
Es gibt ja einen englischen Zweitligastürmer, Jake Daniels, der ist 17 Jahre erst jung und der hat sich vor kurzem geoutet. Und er hat in einem Interview gesagt, die Entscheidung habe sich gelohnt. Zitat, an dem Tag, nachdem ich es meiner Mutter und meiner Schwester gesagt habe, habe ich 4 Tore geschossen. Das zeigt, was für ein Gewicht ich von meinen Schultern losgeworden bin und was für eine gewaltige Erleichterung das war. Aber was bedeutet das denn für Profiathletinnen und Athleten, die sich eben nicht outen können und die sich verstecken müssen? Was ist das für, ja, was bedeutet das für diese Menschen?
Ich glaube, einen enormen Druck. Also Markus Urban ist einer, der seine Geschichte darüber in Buchform auch gegossen hat oder gießen hat lassen. Und das, also wenn man das Buch liest, das heißt auch Der Versteckspieler von Ronny Blaschke, ich finde, dann wird das sehr plastisch dargestellt, in was für ja, wahnsinnigen Drucksituationen diese Spieler sind, wenn sie eben nicht einfach offen reden können, mit wem sie gestern im Kino waren und mit wem sie essen gehen und wer vielleicht zum Spiel zuschauen kommt. Mhm. Also ich glaube, ja, unfassbar viel Druck und mit dem man wirklich erst umgehen lernen muss. Und Markus Urban erzählt eben auch, dass er das dann so verarbeitet hat, dass er am Fußballfeld irgendwie total aggressiv sich verhalten hat. Also je mehr er sich irgendwie verstecken musste, desto aggressiver ist er geworden am Fußballfeld. Und irgendwann hat er sich gedacht, ja, also so möchte ich auch nicht spielen und hat sich dann tatsächlich aus dem Fußball zurückgezogen. Und das ist eben vielleicht auch so ein bisschen diese Selbstselektion, die wir vorher ja schon hatten, dass die Leute oder dass die Spieler dann einfach mit der Situation nicht mehr leben wollen und sich dann entscheiden für irgendwie offen zu seiner Orientierung zu stehen, ein offenes Leben zu führen oder eben jahrelang Verstecken zu spielen.
Jetzt haben wir ja viel über den Leistungssport gesprochen, wo der Druck vermutlich deutlich nochmal höher ist. Aber Andrea, wir wollen natürlich auch vor allem die allermeisten Menschen sind ja eben im Breitensport. Wie sieht es da aus? Ist es da ähnlich mit dem Druck? Gibt es da auch die Probleme, sich nicht zu trauen, weil man denkt, dann gehöre ich vielleicht gar nicht mehr hierhin?
Gibt es sicher, aber die werden sich wahrscheinlich nicht so sehr auf den Sport beschränken oder eben im Sport konzentrieren. Denn wenn man jetzt, sagen wir mal, Mitglied in unserem Sportverein ist, dann ist, glaube ich, das Outing da das kleinste Problem. Dann gibt es vielleicht eine Leistungsklasse oder finde ich Anschluss, ist das die richtige Gruppe für mich, fühle ich mich hier wohl, sind die Menschen nett, mag ich die Übungsleitenden etc. Oder die Sporteinrichtungen, die städtischen, die sind ja auch nicht alle 1A. Ich glaube, das betrifft eher das Privatleben, das berufliche Umfeld, das gesellschaftliche Leben außerhalb des Sportes, wenn wir über Outing reden und Akzeptanz. Wobei bei Fußball fällt mir noch was ein. Es gibt natürlich schon auch Projekte, die, also als Breitensportlerin bin ich natürlich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil der Blick auf den Fußball ja viel vom Breitensport weglenkt. Auf der anderen Seite profitieren wir ja auch alle von mehr Sichtbarkeit. Aber es gibt zum Beispiel ja im Fußball das Fanprojekt hier. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Fußballfan, aber ich weiß es andersrum, Ruth Wies. Es gibt ja eine queere Fangruppe des FC Köln. Und ich weiß das auch, dass wir dieses integrative Fußballprojekt haben, der Come Together Cup, der seit vielen Jahren vom Andreas Stiene, der auch mal im Janus Fußball gespielt hat, der ist organisiert, das gibt es deutschlandweit. Und eben über Fußball, über Breitensport, Fußball, das ist ja ein Breitensport-Event im Fußball, für mehr Sichtbarkeit zu sorgen, Akzeptanz, das finde ich dann auch ein tolles Projekt. Und ich glaube, so können wir eben auch dafür sorgen, dass es weniger Berührungspunkte geben muss, muss ich mich outen oder nicht, vor allem im Breitensport.
Trotzdem vielleicht nochmal eine Frage auch, vielleicht auch an dich, Andrea. Also das ist ja alles nachvollziehbar, dass auch Leistungssportler, Spitzensportler sich nicht trauen, sich zu outen, weil sie Angst haben vor negativen Auswirkungen. Gibt es denn überhaupt Belege dafür oder Beispiele für Leistungssportler, die sich geoutet haben, wo das dann negative Auswirkungen hatte? Also ich jetzt im Fall von Jack Daniels war es ja gut. Ich meine, der hat 4 Buden gemacht direkt. Kann man das irgendwie belegen? Kennt ihr da Beispiele?
Es gibt schon vereinzelt Beispiele von Sportlern, die nach ihrem Coming-out dann irgendwie keine Verträge mehr bekommen.
Ist das so?
Aber es ist halt so schwer nachzuvollziehen, ob das jetzt wirklich darauf zurückzuführen ist. Also es gibt einen NBA-Spieler, Jason Collins, glaube ich, heißt der, der hat sich geoutet, da war der aber halt auch schon 36 und hat dann irgendwie keinen Vertrag mehr bekommen. Und also es ist halt nicht so einfaktoriell oder eindimensional, glaube ich, oft zu sehen.
Und das eine kann vielleicht auch das andere nicht direkt belegen. Also sagen wir mal, er hat jetzt 4 Buden gemacht. Es kann sich natürlich ganz leicht ändern, wenn er in ein Stadion einläuft und dann wird er von der gegnerischen Fangemeinde beschimpft. Und was das dann für Auswirkungen hat, mental zu Blockaden führt, das wird man vielleicht nicht am nächsten Tag merken, sondern dann vielleicht, wenn man das später mit jemandem aufarbeitet und eben merkt, es ist vielleicht doch nicht so leicht alles. Ich meine, das wünsche ich dem jungen Mann nicht, aber es sind ja nur so Beispiele, die passieren können und die man eben wirklich auch nicht messen kann.
Wenn wir jetzt vielleicht nochmal zurückgehen allgemein auf das Sportsystem, dann haben wir schon gesprochen über das binäre System, also mit den Kategorien Frau, Mann. Das ist ja schon eine ziemliche Herausforderung für einen offenen Umgang im Vielfalt mit Sport. Aber jetzt gibt es ja offiziell in Deutschland seit 2018 das dritte Geschlecht. Im Bundestag zum Beispiel sitzen 2 Transfrauen. Im Sport ist diese Entwicklung ja noch nicht so wirklich angekommen. Es gibt weiter nur die Kategorien männlich und weiblich. Und wenn zum Beispiel jetzt eine Athletin wie die südafrikanische Mittelstreckenläuferin Caster Semenya, sie ist mehrfache Olympiasiegerin, die ist Weltmeisterin im 800-Meter-Lauf in der Frauenkategorie. Und wenn die da startet, dann beschweren sich ihre Konkurrentinnen. Caster Semenya ist intergeschlechtlich, müssen wir dazu sagen. Sie hat einen erhöhten Testosteronspiegel. Und dadurch fühlen sich ihre Mitstreiterinnen offenbar benachteiligt. Gibt es denn aus soziologischer Perspektive, Birgit, einen Lösungsansatz für diesen Wettkampf- und Leistungsbereich, der dann niemanden benachteiligt?
Also ich glaube, da muss man total stark differenzieren zwischen Breiten- und Leistungssport. Im Breitensport wäre meine Perspektive drauf, dass die Personen da starten sollen, wo sie starten möchten. Im Leistungssport, glaube ich, braucht es schon relativ klare Regularien. Da kann ich aber natürlich aus soziologischer Perspektive jetzt irgendwie wenig dazu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass die aktuellen Regelungen in den meisten Verbänden ein bisschen schwer nachzuvollziehen sind. Also das Beispiel Caster Semenya ist tatsächlich ein ganz gutes. Und es gibt auch andere Beispiele, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass Verbände explizit versuchen, einzelne SportlerInnen aus dem Wettkampf rauszukriegen und dafür irgendwie wissenschaftliche Belege suchen, die aber de facto gar nicht so haltbar sind. Also bei Caster Semenya, da wurde ja auch eine Studie angefertigt, wo dann wirklich genau die beiden Disziplinen, also ihre Paradedisziplinen sozusagen angeführt wurden, ja. Genau, 800, 400 Meter, dass sie da nicht mehr starten darf, ohne ihr Testosteronlevel künstlich runter zu dopen sozusagen. Und es gibt jetzt im Schwimmverband, gibt es ja auch ein sehr, sehr aktuelles Beispiel.
Genau, die FINA hat entschieden, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, weil sie einfach auch so aktuell ist, da hat die FINA entschieden, also der Weltschwimmverband, dass neue Regelungen für Transmenschen festgelegt werden bei Schwimmwettkämpfen. Transmenschen dürfen ab sofort nur an Frauenwettbewerben teilnehmen, wenn sie ihre Geschlechtsanpassung bis zum Alter von 12 Jahren abgeschlossen haben. Und demnächst soll es auch eine sogenannte offene Kategorie geben. Was das jetzt genau heißt, das wurde jetzt ehrlich gesagt noch nicht klar. Und der Leichtathletik-Weltverband, der hat, glaube ich, auch bekannt gegeben, dass er auch tatsächlich darüber nachdenkt, ähnliche Regelungen einzuführen. Was haltet ihr denn von solchen Regelungen? Andrea, wir haben es jetzt gerade auch schon gehört. Also Birgit sagt, im Breitensport sollte jeder da mitmachen sollen, wie er es möchte. Klar, aber auch im Leistungssport muss es Regeln geben. Wie siehst du das?
Ja, für den Breitensport muss ich sagen, da ist es auch trotzdem schwierig, dass sich die Akzeptanz auch erstmal innerhalb der verschiedenen Communities bilden muss. Also ich weiß, dass wir haben ein Trans- und Interschwimmen, was wir organisieren, was wir anbieten, wo es einen geschützten Raum gibt. Aber ich weiß auch von Fällen, wo es innerhalb des Vereins schwierig ist. Und diese Sensibilisierung muss auf allen Seiten stattfinden. Also wir haben zum Beispiel eine Transfrau, also geborene als Mann und lebt nun als Frau und hat bei uns Fußball gespielt. Und dann haben sich die Damen in der Fußballmannschaft eben ein bisschen beschwert, weil die körperlichen Attribute waren natürlich anders ausgeprägt. Und dann fiel auch schon mal das Wort die Blutgrätsche und es war einfach ein bisschen stärker. Und ich glaube, da müssen beide Seiten im Breitensport dafür sorgen, dass ein friedliches Miteinander im Sinne des Sportes und des Erlebens möglich ist. Im Leistungssport wird es sicherlich sehr schwierig sein. Da braucht man Regelungen, aber dass diese Vergleichbarkeit, die körperlichen Attribute, die gibt es dann natürlich trotzdem. Und die macht auch eine Geschlechtsangleichung zum Beispiel nicht anders. Oder auch Hormone. Hormone können den Leistungslevel regulieren, aber eben nicht die körperlichen Voraussetzungen. Und das ist sicherlich ein weiter Weg dafür, eine Art von Gleichberechtigung zu sorgen.
Ich habe mich so ein bisschen gewundert über diese Grenze von 12 Jahren. Also ich meine, gibt es überhaupt Menschen, die bis dahin schon ihre Transition abgeschlossen haben? Oder startet der Prozess nicht viel später?
Also meines Erachtens ist es de facto ein Ausschluss, nur nett verpackt. Weil, also es ist ja auch gar nicht so einfach, eine Transition zu machen. Also da braucht man ja auch Gutachten. Und also ich bin da keine Expertin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach funktioniert, dass man das vor seinem 12. Lebensjahr macht. Die Grenze ist natürlich deswegen da gesetzt, irgendwie vor dem Eintritt in die Pubertät, also dass man die Veränderungen, die pubertären Veränderungen irgendwie nicht durchläuft. Aber de facto ist es meines Erachtens ein Ausschluss.
Ich meine, Sport ist ja eigentlich nie fair, wenn man so will. Wenn man beim Schwimmen jetzt mal bleibt, der eine hat größere Hände als der andere, beim Basketball ist der eine größer als der andere. Wieso wird denn so viel über den Testosteronspiegel eigentlich diskutiert?
Ich glaube, weil es das einfachste Maß ist tatsächlich. Also es, klar, man könnte irgendwie auch über Muskelzusammensetzung, Knochendichte, was auch immer, aber Testosteron ist halt super einfach zu messen. Und ich glaube, deswegen nimmt man das häufig als Maß. Plus es ist eben irgendwie auch nachvollziehbar, glaube ich, für viele als das Hormon, das eben Leistung irgendwie beeinflusst, das eben im männlichen Körper irgendwie viel mehr vertreten ist. Diese Fairness-Debatte, glaube ich, müsste man echt von grundlegend neu führen, weil es gibt nicht nur Vorteile irgendwie in der physischen Ausstattung, es gibt auch, wenn man globaler Norden versus globaler Süden sieht, unfaire Voraussetzungen in den Trainingsmöglichkeiten, in der finanziellen Unterstützung. Also dieser Mythos vom fairen Sport, glaube ich, den könnte man oder müsste man vielleicht mal sehr kritisch diskutieren.
Andrea, wie ist das beim SC Janus? Gibt es da gemischte Teams oder gibt es da spezielle Bereiche für Transpersonen? Oder wie ist das bei euch im Verein?
Also außer dem Schwimmen sagen wir, dass wir in allen Sportarten alle willkommen heißen. Ich weiß auch, dass es im Volleyball auch Menschen gibt, Transmenschen, die in den Mannschaften mitspielen. Es gibt ja aber auch bei uns im Ligabetrieb eine bunte Liga, wo es eben auch anders ist und ein bisschen freier und wo man sich dem Regelwerk der Verbände nicht so unterwerfen muss. Und ansonsten ist es aber trotzdem eben auch schwierig für beide Seiten, glaube ich, hier dafür zu werben, hey, wir sind ja schon ein queerer Verein, kommt doch zu uns. Und dass eben transidente Menschen eben sich auch bei uns wohlfühlen und eben das auch die, sagen wir mal, die Sportgemeinschaft, die schon da ist, sich auch richtig verhält. Und ich glaube, das ist auch noch ein schwerer Weg, obwohl wir ja schon mal wir sitzen schon mal im gleichen Boot. Das erfordert auf allen Seiten immer noch Arbeit.
Mhm. Gibt es etwas, was du dir konkret von den Sportverbänden vielleicht für die Praxis wünschen würdest?
Für die Praxis im Breitensport würde ich mir schon wünschen, dass mehr Wahrnehmung darauf gelegt wird, dass es eben auch queere Vereine gibt, dass es queeren Sport gibt. Und das würde vielleicht ein bisschen auch dem Leistungssport helfen, eben dafür vom Breitensport, weil LeistungssportlerInnen kommen ja irgendwann aus dem Breitensport und gehen weiter hoch. Und das ist eben die Basis. Und wenn wir da ein größeres Fundament legen an Strukturen, an Offenheit, an Toleranz und Möglichkeiten, dann hilft das sicherlich auch am Ende dem globalen Sport. Wobei wir schon ganz glücklich sind, dass es ja jetzt die Bund gibt, die beim DOSB aufgehängt ist. Und das, da haben die queeren Sportvereine in Deutschland weit vorher, auch da war der Janus auch bei, untereinander genetzwerkt, dass wir eben auch eine Stelle bekommen beim DOSB und dann beim LSB und für größere Wahrnehmung sorgen. Und das hilft sicherlich auch den kleineren queeren Sportvereinen, weil wir natürlich als sehr großer Verein auch schon sehr begütert sind. Und trotzdem ist das ein wunderbares Tool, um für mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu sorgen.
Das ist jetzt die perfekte Brücke, Birgit, nochmal zu deiner Outsport-Studie. Da hast du ja nicht nur, oder habt ihr ja nicht nur Daten von queeren Menschen ausgewertet, sondern habt ihr euch ja eben genau auch das, was Andrea gerade gesagt hat, ihr habt euch an den DOSB gewandt, an den LSB Sachsen-Anhalt und an den Badischen Fußballverband. Was haben denn die Verbände für Strategien?
Vielleicht ein kleiner Einschub. Wir wollten Best-Practice-Beispiele finden für inklusive Strukturen und es war total schwierig. Also es gibt sozusagen wenig Best-Practice-Beispiele. Die Organisationen, die wir dann befragt haben, waren aber trotzdem also auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Und was so ein Stück weit rausgekommen ist, war, dass es so einzelne engagierte Personen braucht, die sich dieses Themas annehmen. Also es braucht irgendwie so ein Stück weit in Organisationen Leute, die das Thema wichtig finden und die sich dafür einsetzen. Es braucht natürlich wie immer und überall Ressourcen. Und ich glaube, was wichtig ist oder was da rauskam, ist, dass es auch so eine Unterstützungskultur von den oberen Führungsetagen benötigt. Also diese engagierten Personen brauchen irgendwie Support, um das Thema ja auch voranzutreiben. Und was tatsächlich auch genannt wurde, was ich ganz spannend finde, ist, was diese Personen so in ihrer Arbeit mitbekommen haben, ist einfach, dass dieses Nicht-Wissen und Nicht-Wahrhaben-Wollen so ein ganz zentrales Thema ist. Und die haben halt alle gesagt, was ihnen hilft, ist tatsächlich, wenn es so Daten, Fakten zu der Thematik gibt, also die man wirklich so als Grundlage nehmen kann, um eben auch zu zeigen, hey Leute, das ist ein Thema und es gibt da ein Problem, dem wir uns widmen müssen.
Aber da war ja eure Studie dann perfekt für. Ne?
Genau, also Eigenlob ein Stück weit, aber ist unsympathisch, aber ich glaube genau, es braucht irgendwie objektive Daten und Fakten, die sich wirklich die Situation für LGBTIQ-Personen im Sport irgendwie angucken.
Was kannst du denn Menschen oder Vereinen aus wissenschaftlicher Perspektive empfehlen? Also quasi, wie schaffen die es, ein tolerantes Umfeld zu schaffen? Oder anders gefragt, was wünschen sich denn queere Menschen im Sport?
Also ich würde mal anfangen, was wir alle vielleicht beitragen können. Ich glaube, wir alle, die wir im Sport irgendwie aktiv sind, sind ein Stück weit gefragt, für wertschätzendes Verhalten einzutreten. Also nicht nur gegenüber LGBTIQ-Personen, sondern generell irgendwie offen zu sein, alle Lebensentwürfe zu akzeptieren, solange sie niemandem anderen schaden, einen sensiblen Sprachgebrauch anzuwenden, irgendwie Courage zu haben, auch wenn man sieht, dass irgendwer nicht gut behandelt wird. Also ich glaube, das ist etwas, was wir alle so ein Stück weit mitnehmen müssen, um eben auch so ein bisschen die Bringschuld irgendwie wegzubringen von der Community oder von den Vereinen. Also ich glaube, wir können da alle was beitragen. Was wir immer so ein bisschen empfehlen aus dem, was wir in Outsport irgendwie gelernt haben, ist auf dieser organisationalen Ebene, dass es, glaube ich, notwendig ist, den Trainern, Trainerinnen, Übungsleitenden irgendwie so Handwerkszeug in die mitzugeben. Also, dass man diese Thematik wirklich in die Ausbildungsstrukturen etabliert, dass man allein das Wording, dass man irgendwie den Trainer, Trainerinnen ja, Informationen und Wissen weitergibt, wie bestimmte Personen benannt werden wollen, wie man vielleicht mit Transgender-Personen im Sport umgehen soll. Und was, glaube ich, auch ja, relativ wichtig ist, ist, dass es einfach Vernetzung und Dialog braucht. Also nicht nur irgendwie LGBTI-Organisationen müssen dafür kämpfen, sondern mit Sportvereinen, mit irgendwie Politik, mit Wissenschaft, dass es da Austausch gibt zu der Thematik und dass man eben ja, gemeinsam überlegt, wie man inklusive und offene Sportkulturen schaffen kann.
Mhm. Andrea, ihr habt das ja geschafft bei euch im Verein, ganz offensichtlich. Der Verein ist sehr beliebt, kommt sehr gut an. Vielleicht kannst du dem noch etwas zuzufügen. Du hast gerade schon sehr viel genickt, weil natürlich alles, ja, die Frage, kannst du vielleicht Leuten, die jetzt in Sportvereinen arbeiten und die hier zuhören, einen Tipp geben, die vielleicht keinen, ja, die vielleicht Menschen haben bei sich im Verein, von denen sie gar nicht wissen, dass sie diskriminiert werden. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man ein Umfeld schaffen kann, wie ihr, einen geschützten Raum? Vielleicht sind das ja auch ganz einfache Tipps, die man schnell umsetzen kann.
Ich glaube, Dialog, also ich habe genickt, weil natürlich alles, was du gesagt hast, kann ich unterstützen und bejahen. Ich glaube, Dialog ist wichtig, einfach wenn es jetzt ein Verein ist, einfach mal den Mitgliedern zuhören, mal, was wollen die eigentlich, was kann man denen bereitstellen, und manchmal ist es vielleicht wirklich ganz einfach und das kann auch ein, ich sag mal in Anführungszeichen, normaler Breitensportverein sein, wo, wenn jetzt eine Gruppe kommt und die sagt, hey, wir haben die und die Bedürfnisse, dass man vielleicht schaut, hey, können wir dafür einen Raum schaffen, haben wir dafür eine Gelegenheit, haben wir dafür eine Übungsleitung, die das eben auch schafft. Und Sprachsensibilisierung ist sicherlich sehr wichtig. Also wenn wir eine Brücke bauen zwischen den einzelnen Gruppen, ich glaube, dann ist der erste Schritt schon mal getan. Und ich habe letztes Jahr so ein Zitat genutzt und das finde ich, das passt auch ganz gut, weil Nelson Mandela hat ja mal gesagt, Sport has the power to change the world. Und wenn wir das auf unsere Thematik jetzt beziehen, glaube ich, dass eben Sport ist ja auch was, wenn wir jetzt nicht vom Leistungssport reden, ist es was Menschen zusammenbringt, wo Menschen zusammen was in ihrer Freizeit machen, wo sie Zeit miteinander verbringen, wo sie Freunde finden, wo sie eben jenseits dessen, was sie tun müssen, wofür sie Zeit gegen Geld tauschen, was machen. Ich glaube, wenn wir den Sport auch nutzen, um die Vielfalt zu zeigen und als Gesellschaft toleranter zu werden, dann glaube ich, können wir mit dem Sport viel bewegen.
Mhm. Über die Forschung zu queeren Belangen im Sport oder auch zu solchen strukturellen Fragen, über die wir jetzt sprechen, diskutiert ihr jedes Jahr auf der Bund? Wir haben das gerade schon, Andrea, du hast es gerade kurz auch schon angesprochen, also der Bundesnetzwerktagung des queeren Sports. Die Bund gibt es ja jetzt seit 5 Jahren. Welche Fragen sind denn in diesen Jahren offen geblieben und was sind denn drängende Themen für die Zukunft, die ihr dort noch besprechen wollt?
Also vielleicht nochmal die Rahmendaten, falls wer Interesse hat. Die, genau, die Bund findet dieses Jahr in NRW statt und zwar wirklich an der Sporthochschule. Also wir kooperieren mit dem LSB NRW, der da hauptverantwortlich die Organisation durchführt. Und sie findet von 31. Oktober bis 6. November statt, sowohl in Präsenz als auch online und in hybriden Formaten. Also ist für alle was dabei. Und ich glaube, die Themen, die noch da sind, ist ein Stück weit der bunte Blumenstrauß, den wir jetzt auch heute diskutiert haben. Also braucht es queere Sportvereine? Wie geht man mit Transgender-Personen im Sport um? Wie schafft man inklusive Sportstätten, auch mit Blick auf Infrastruktur? Also das ist ja auch so ein Thema, das eben ganz häufig kommt, Unisex-Toiletten, Umkleiden etc. Also ich glaube, es sind wahnsinnig viele Fragen, die noch offen sind. Und bei der Bund finde ich es tatsächlich das Spannende, dass wirklich ganz viele, also queere Sportvereine waren so die Initiatoren dieser Bundesnetzwerktagung und haben aber ganz viele Akteure und Akteurinnen ins Boot geholt. Also es sind viele LSBs dabei, es sind wirklich Sportverbände dabei, es ist die Politik immer vertreten, der DOSB ist maßgeblich dabei, es ist die Wissenschaft dabei. Also das ist eigentlich genau dieser Dialog und diese Vernetzung, die es vielleicht braucht, um den Sport zu nutzen für Vielfalt und Akzeptanz.
Mhm. Andrea, vielleicht, wir sind jetzt fast am Ende. vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Leitspruch des SC Janus. Du hast das auch schon mal angedeutet, mehr als Sport. Was bedeutet das für euch genau?
Mehr als Sport bedeutet für den SC Janus alles, was nicht direkt mit dem Sport zu tun hat. Das ist einmal unser Engagement, also für Sichtbarkeit, Toleranz und Vielfalt zu werben. Das ist aber auch eben alles, was die Sportvereine so eben ausmacht. Freunde finden, Sachen teilen, Siege und Niederlagen, Feste und Ausflüge und alles, was rund um den Sport sich rankt. Und wir haben ja auch in der Satzung stehen, dass wir eben ein Verein für Sport sind, aber eben auch uns damals auch gegen Diskriminierung einsetzen. Und auch das, also die Historie der Anfänge des SC Janus, dem wollen wir auch damit Rechnung tragen, dass wir für alles stehen, was außerhalb des Sports eben auch den Sport ausmacht.
Vielleicht noch eine letzte Frage außerhalb des Sports. Der CSD steht an am 3.7. hier in Köln. Was macht ihr an dem Tag?
Ich bin auf jeden Fall am CSD.
Andrea?
Ja, ich arbeite in
Habt ihr einen Stand da?
Am oder? Stand, am Infostand bei der Demonstration. Wir sind natürlich wir sind ja ein ehrenamtlicher Vorstand, der das unentgeltlich macht. Und mit vielen Menschen, Mitgliedern aus dem Verein werden wir den CSD organisieren und alles, wo wir dabei vertreten sind, und bei der großen Parade am Infostand. Und da werde ich sicherlich zu finden sein.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Gerne, Dankeschön.
Das war Folge 18 von Eine Runde mit. Schön, dass ihr bei unserer Folge zur sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt im Sport bis zum Schluss dabei wart. Und an dieser Stelle möchte ich euch zu dem Thema auch noch einen Podcast empfehlen, und zwar Böttinger Wohnung 17. In diesem Podcast lädt die Moderatorin Bettina Böttinger queere Menschen zum Gespräch in ihre Wohnung ein und sie spricht mit ihnen über verschiedene Lebensentwürfe, Erfahrungen, Ideen und Träume. Also eine perfekte Ergänzung für den Pride Month. Wir drehen in circa 4 Wochen die nächste Runde. Bis dahin, bleibt sportlich.